In der heutigen Folge geht es um die Messung und Analyse der Customer Journey. Wir schauen uns ein Modell von Forrester an und beschäftigen uns mit der Frage, welche der vier Perspektiven, die man auf die Customer Journey einnehmen kann, denn nun die wirklich entscheidende ist. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Netigate, einer der führenden europäischen Experience-Management-Plattformen. Experience Excellence entsteht dort, wo Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Hand in Hand gehen. Und jetzt stell dir vor, du könntest Kunden- und Mitarbeiterstimmen integriert sammeln und automatisch die Hebel für deine nächsten Wachstumsschritte identifizieren. Netigate hilft dir dabei und schließt die Lücke zwischen Insights und Action, indem es loses Einzelfeedback in eine präzise Roadmap für bessere Customer Experience und loyalere Mitarbeitende verwandelt. Möglich macht das Agentic AI, die zum Beispiel KI-gestützte Text- und Sentiment-Analysen direkt mit deinem Tech-Stack verknüpft und damit in sofort nutzbare Echtzeit-Insights für dein Unternehmen verwandeln kann. Natürlich DSGVO-konform und branchenübergreifend einsetzbar. Mit automatisiertem 360-Grad-Blick liefert Netigate die optimale Datenbasis, um Churn zu senken und die Conversion-Rate nachhaltig zu steigern. Mehr Informationen findest du auf der Website www.netigate.net/de. Unternehmen sind im Moment ganz heiß darauf, die Customer Journey besser zu verstehen und zu optimieren. Geredet wird eigentlich überall davon, im Marketing, im Customer Service und natürlich im CX-Management selbst. Deshalb geht es in der heutigen Folge auch bei CX Talks um die Customer Journey. Wie sie heute üblicherweise analysiert wird, wie man sie eigentlich analysieren könnte und sollte. Dazu hat mein heutiger Gast Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst bei Forrester, geforscht. Die Ergebnisse wurden dieses Jahr auf der großen Kundenkonferenz in London vorgestellt und ich fand das Vorgehen erfrischend neu. Einfacher als zu irgendeinem Zeitpunkt in der Journey den NPS abzufragen, ist es nicht. Dafür hilft die Auseinandersetzung mit dem Messmodell, sämtliche Facetten der Customer Journey im Blick zu haben. Entscheiden muss dann jeder selbst, wie er das in sein System einbauen will und kann. Aber zumindest trifft man nach dieser Folge diese Entscheidung informiert. Also lasst uns einsteigen in die Messung der Customer Journey. Hallo Maxi, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, ich freue mich total, dass ich wieder bei dir sein kann.
Und ich freue mich erst. Liebe Maxi, die regelmäßigen Hörer von CX Talks kennen dich ja schon und nicht wenige warten ganz begeistert auf die nächste Folge mit dir. Du bist Analystin bei Forrester und zu deinen Aufgaben gehört es, sich regelmäßig über die neuesten Entwicklungen im Bereich von CX zu informieren und die Forrester-Kunden damit diesen Informationen zu versorgen. Wie informierst du dich normalerweise selbst über die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich CX?
Also das Normale, was wahrscheinlich alle machen, sich so anschauen, was von Technologien rauskommt, Briefings von Vendoren, was sie an neuen Dingen machen, planen, aber auch eben viel von den CX-Teams, was sind deren Probleme, deren Herausforderungen, wie interagieren die mit anderen Unternehmen? Also das ist so wie so ein Umwelt-Scanning, was wir da machen. Und das bringt dann manchmal neue Fragen, die man eigentlich beantworten müsste. Und die dann wieder dann zu Forschungsprojekten werden.
Was sind deine liebsten Quellen? Außer natürlich Forrester selbst.
Du, Peter, das kommt total aufs Thema an. Es gibt einfach in vielen Themen gibt es ganz, ganz tolle Anbieter, tolle Schreiber. Ich habe jetzt im Thema Measurement die Stacey Barr entdeckt. Die finde ich super toll. Es wirklich kommt immer drauf an. Ich mag gern Leute, die recht pragmatisch und ohne viel BS-Bingo über Themen schreiben, und das ist zum Beispiel so ein Buch von der Stacey Barr jetzt.
Wenn du deine unterschiedlichen Informationen zusammengetragen hast, wie entwickelst du dann tatsächlich neue Konzepte, die ihr dann ja selbst wieder in Artikeln verwendet?
Also es gibt ja viel in der Welt, was schon mal gekommen ist, ne? Also ein Teil von der Arbeit bei Forest ist eigentlich zu sagen, hier ist ein Konzept, das hat es vielleicht schon mal gegeben, aber hier kannst du das anwenden. Zum Beispiel das Thema Wertschöpfung für Kunden. Natürlich gibt es schon seit 30 Jahren, aber das wird trotzdem im Unternehmen nicht gemacht. Und dann ist halt sich zu überlegen, also warum wird es nicht gemacht? Was gibt es vielleicht schon für Ansätze aus dem Change Management? Was gibt es für Ansätze aus der Forschung, die man zusammenbringen kann, wo man versuchen kann, ein Päckchen zu schnüren, das dann jemandem, der im Unternehmen ist, konkret irgendwie hilft, das zu machen, sodass das dann mal auf die Straße kommt, obwohl es vielleicht alter Wein in neuen Schläuchen ist. Aber das ist das eine. Und das andere ist, dass es einfach so Themen gibt, wie zum Beispiel vor irgendwie 8 Jahren habe ich mal einen Report geschrieben über die AI Revolution in CX Measurement. Und das ist halt dann einfach, sich selber zu überlegen, wie kann man so ein Thema strukturieren, dass es rüberkommt, dass man das auch ein bisschen einfacher erklärt. 2 Arten von Use Cases, hier sind ein paar Beispiele. Es ist halt immer sehr, also die Forschung, die Forrester macht, ist ja immer sehr anwendungsorientiert, praxisnah. Und die meisten meiner Reports fangen irgendwie an mit How to. Weil ich das eigentlich interessant finde. Wie kann man Leute da dabei helfen, dass sie irgendwas machen, weil sie wissen, dass sie machen sollen vielleicht? Manchmal wissen sie es nicht. Manchmal wissen es schon, aber sie machen es nicht.
Ihr habt ja auch Anlässe, wo ihr dann eure Forschungsarbeit vorstellt. Einer eurer Anlässe ist zum Beispiel eure große internationale Konferenz, wo ich dieses Jahr mit dabei sein durfte. Und da hat mich tatsächlich ein Konzept von euch sehr beeindruckt, über das wir heute reden, nämlich das Konzept zur Messung der Customer Journey. Und um einen soften Einstieg in das Thema zu bekommen, würde ich dich jetzt mal bitten, was definiert denn eine Customer Journey? Was gehört dazu? Wie würdest du das beschreiben, auch in deinem Konzept? Wie hast du das da beschrieben?
Ich hoffe, dass jetzt nicht die Leute schon wieder aufhören zuzuhören. Leute hören nicht auf zuzuhören, weil wir jetzt über Definitionen sprechen. Peter fragt es nämlich aus einem bestimmten Grund. Und zwar ist das Wort Journey ja komplett überbenutzt und ausgenudelt. Jeder benutzt es ein bisschen anders. Und wir versuchen bei Forrester, meine Kollegin Joanna de Quintanilla und ich versuchen bei Forrester, uns stark auf das Thema zu konzentrieren, dass eine Journey ist eigentlich der Weg eines Kunden und auch die Wahrnehmung lang des Weges auf dem Weg zum Ziel. Also der Weg des Kunden zum Ziel und die Wahrnehmungen entlang dieses Weges. Und das ist eben wichtig, dieses Thema Ziel des Kunden. Das geht so in die Richtung Jobs to be done. Können große oder kleine Jobs sein, aber es muss immer ein Kundenziel sein. Und der Weg, den eine Journey geht, das ist auch nicht nur die Interaktion mit dem Unternehmen. Es ist ja manchmal, dass eine Journey definiert wird als die Interaktion mit dem Unternehmen. Aber natürlich macht ein Kunde auch andere Sachen. Die sprechen mit Freunden, Familien, die sind mit anderen Unternehmen am Arbeiten. Die müssen vielleicht mal warten auf eine Entscheidung oder mach irgendwas. Also das ist alle Schritte, die der Kunde auf dem Weg zu einem Ziel zurücklegt. Und was er dabei an Wahrnehmungen hat, das ist eine Customer Journey.
Das unterscheidet sich ja zum Teil ein bisschen davon, wie manche Unternehmen das selber für sich definieren, weil du eben sagst, es ist eigentlich aus Kundensicht und der Weg zur Erreichung eines Ziels. Ich hänge ja doch an diesen Definitionen, weil man auch so oft liest, dass Unternehmen jetzt alle schon irgendwie Journey Mapping gemacht haben, ihre Customer Journey kennen. Dann siehst du mal Quellen, wo es heißt, naja, also wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir das mal gemacht, aber irgendwie haben wir das Gefühl, so richtig hat es uns auch nicht geholfen und wir haben es vielleicht dann doch noch zu sehr aus unserer Perspektive heraus gemacht. Wie siehst du denn den aktuellen Stand der Customer Journey Analyse und der Messung in den Unternehmen, wenn du jetzt so an die Kunden in der Dachregion denkst?
Also vielleicht 6 von 10 Leute, die mir eine Customer Journey präsentieren, sagen die Customer Journey und meinen eigentlich den Lifecycle. Der geht dann bei Awareness los und endet mit Retention oder Advocacy. Und da finde ich quasi zwei sehr einfache Tests. Wenn es die Customer Journey ist, die einzige Customer Journey, ist es wahrscheinlich ein Lifecycle, weil ein Kunde nämlich auf ganz vielen Journeys ist, die uns als Unternehmen mit drin haben. Und das Zweite ist, wenn man da kein Ich davor setzen kann, dann ist es wahrscheinlich ein Unternehmensziel, kein Kundenziel. Also Ich, Retention, ist jetzt kein Ziel des Kunden. Ein Lebenszyklus übrigens ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, überhaupt keine Frage. Aber der Lebenszyklus ist halt wie so ein Aufhänger für Journeys. An dem hängen dann verschiedene Journeys dran, durch die Kunden gehen innerhalb des Lebenszyklus. Und ich sage das nicht, wie gesagt, nicht, weil ich Sprachpolizei bin, das möchte ich gar nicht sein. Aber dieser Schritt runter, dieser Schritt ins mehr Konkrete, der hilft uns, damit Journeys messbar zu machen, Journeys zu gestalten und auch Journeys besser zu verstehen. Auch ein Business Case kann man da besser machen. Also das ist ein notwendiger Schritt in diese Konkretisierung zu den Kundenzielen hin.
Wenn du sagst, sie haben eher so die Lifecycle-Perspektive und das kann ich nur unterstreichen, das geht mir auch sehr oft so. Welche KPIs dominieren dann die Analyse? Weil auf einen Lifecycle schaue ich ja auch nochmal anders als auf eine Customer Journey, über das wir dann im Detail nochmal reden wollen, wie wir das besser machen kann. Aber welche KPIs dominieren in der Analyse einer Customer Journey jetzt in der Perspektive deiner Gesprächspartner?
Meinst du für den Lifecycle oder für die?
Für den Lifecycle.
Lifecycle, ja. Für den Lifecycle dominiert aus der quasi Customer Experience Perspektive ganz klar der NPS natürlich. Wir sehen aber auch da noch recht viel so Marketing-Sachen, weil man dann, man ist doch halt, der Lifecycle wird ja auch sehr als Funnel betrachtet, irgendwie, wie kriege ich den Kunden von vorn nach hinten, am besten nicht nach ganz hinten, sondern nur so in der Mitte ungefähr. Und da sind dann auch viele Marketing, so Awareness-Metriken und als CX-Metrik wird dann meistens der NPS reingeworfen.
Das ist ja auch was eigentlich so am Ende so rückblickend auf die Journey misst. Hast du das Gefühl, dass viele schon intensiv sich mit der Customer Journey Analyse, also mit echten Journey Analytics in einzelnen Prozessschritten beschäftigen oder dann sogar den nächsten Schritt schon geleistet haben hin zur Customer Journey Orchestration? Weil mein Eindruck ist, dass das relativ viele gerne möchten, aber wenige machen.
Ja, wenn wir uns mal so die Daten angucken von unseren eigenen Umfragen unter CX-Teams, ich sag's jetzt mal ungefähr in der Größenordnung, die Zahlen sind vielleicht nicht ganz richtig, ne, aber es sind irgendwie so um die 50-60-70% haben irgend so ein Customer Feedback Management Tool. Nicht irgend so ein, haben ein Customer Feedback Management Tool und vielleicht irgendwie so 20-30% machen irgendwas mit Journey Analytics, ein bisschen weniger noch mit Journey Orchestration. Und wenn man dann auf die Investitionen schaut, wo die gemacht werden, da wird noch verstärkt, dass eben das Customer Feedback Management immer noch wichtig ist und Journey halt sehr, sehr viel weniger wichtig ist. Was wir ja schon auch mal ein bisschen besprochen hatten im Rahmen der letzten Predictions, dass es doch interessant ist, dass in dem Thema, wo es wirklich darum geht, konkrete Kundenreisen zu verbessern, analysieren, verbessern, ist weniger Investition als so insgesamt im Thema Feedback. Wobei natürlich auch diese großen Customer Feedback Management Solutions jetzt ja auch was mit Journeys mit drin haben. Aber wenn wir so die Use Cases angucken für diese großen Customer Feedback Management Solutions, auch basierend auf diesen Daten, die wir haben, ist das halt auch sehr, sehr, sehr stark noch auf Surveys. Surveys und Dashboards. Nicht so stark der Journey-Gedanke.
Kommen wir zum eigentlichen Thema heute, nämlich wie man die Customer Journey anders messen kann, als das die meisten tun. Ihr sprecht davon Four Lenses und wie gesagt, mir hat es so gut gefallen, dass ich unbedingt eine Sendung draus machen wollte. Also ich bin da jetzt in dem Fall nicht neutral, weil ich den Ansatz wirklich hervorragend und sehr interessant finde. Welche Perspektiven, es ist ja dann eben nicht nur eine, oder wie kann man denn auf eine Customer Journey schauen, wenn ich sie analysieren möchte, was sind da die unterschiedlichen Perspektiven oder die Lenses, die ihr angewendet habt?
Also sage ich vielleicht mal ganz kurz, warum wir das überhaupt angeschaut haben. Wir haben überlegt, wie kann ein Unternehmen, stell dir mal vor, du hast so ein Lifecycle. Stell dir mal vor, du hast ein weißes Blatt vor dir, oben malst du den Lifecycle hin und drunter ganz viele Journeys, die in diese Lifecycle-Phasen gehören. Jetzt muss ich ein Unternehmen ja überlegen, wo fange ich denn an zu optimieren? Wo muss ich denn draufschauen? Ich habe dann manchmal dieses Bild im Kopf von dem Kleiderschrank, oder zum Schrank an Journeys, wo es ein paar Journeys gibt, die sind total schön und blitzblank und ein paar, die sehen so ein bisschen traurig aus. Und die traurigen nehme ich dann raus, poliere sie auf, messe ein bisschen, verbessere ein bisschen und tue sie wieder in meinen Schrank rein. Das ist so mein Bild dazu. Und was wir jetzt gesagt haben, ist, wie kann denn eigentlich ein Unternehmen verstehen, welche Journeys sie rausnehmen müssen aus dem Schrank und aber auch gleichzeitig, was sie denn aufpolieren müssen. Und das ist eben diese Idee der Journey-Messung. Und wir haben dann eigentlich mit der Hypothese angefangen, ja, Zielerreichung zum Beispiel ist wichtig, aber gibt es da eigentlich noch andere Dinge? Und sind dann in unserer Forschung jetzt auch quantitativ nachgewiesen drauf gekommen, ja, Zielerreichung ist wichtig, die Kunden wollen natürlich an das Ziel der Journey kommen, aber das macht nur einen Teil des gesamten Bildes aus oder dieser gesamten Wahrnehmung, von der ich ja vorhin gesprochen habe. Es gibt dann noch drei andere Dinge, die wichtig sind. Das Erste, neben der Zielerreichung, das Erste, was vielleicht sofort auch einige dran denken, ist, wie viele Momente sind denn schlecht und wie viele Momente sind gut? Das ist so diese Value Ratio. Wenn man sich das mal eine Journey vorstellt, also stellt euch einmal vor, da ist eine Linie, wieder auf ein weißes Blatt, eine waagerechte Linie und dann ist so eine Wellenfigur nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Ne? Oben ist grün, unten ist rot. Wie viel ist grün, wie viel ist rot? Das ist so die Idee dieser Value Ratio. Das Dritte ist, wo sind denn die Huggel? Ist es am Ende gut, am Anfang gut, gibt es Überraschungen, gibt es ganz starken Abfall plötzlich und das, dieses zusammen, diese Idee nennen wir Value Shape. Da geht es also mehr darum, wann sind denn gute Punkte, wie stoßen die aufeinander? Und das Letzte, und das ist so ein bisschen eine andere Linse eigentlich, kann man aber darüber sprechen, ist so diese Baseline. Und Baseline ist, wie gehen Kunden in eine Journey rein? Das ist natürlich informiert sehr stark von dem, was sie über den Brand denken. Also wenn ich schon weiß, dass ich jetzt mit einem Unternehmen zu tun habe, das vielleicht immer zu spät kommt. Sorry, jetzt mal schon wieder. Vergiss es, Deutsche Bahn Bashing wollen wir nicht machen. Aber wenn du schon weißt, dass es blöd wird, dann gehst du auch ganz anders in so eine Journey rein. Ne? Und das Zweite ist natürlich die Journey an sich, das Ziel, das du hast. Wenn du zum Beispiel irgendwie Milch kaufst im Supermarkt, da hast du wahrscheinlich keine großen schlechten oder Emotionen. Du gehst einfach rein, du kaufst Milch, fertig. Wenn du aber eine Hypothek vielleicht willst für dein Haus, bist du wahrscheinlich ganz schön aufgeregt und ach, wie funktioniert denn das? Und da ist halt diese Baseline eher so Richtung negative Emotionen im Sinne von oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird das denn alles gut gehen? Und diese Baseline wird natürlich beeinflussen, was du entlang der Journey dann auch wahrnimmst, wie du da, ne, weil ja das ist dann deine Brille, mit der du reingehst in die Journey. Und da ist es für dein Unternehmen sehr wichtig zu sehen, ob sie von der Baseline irgendwie wegkommen. Entweder bei der Baseline bleiben, wenn sie gut ist, oder wegkommen, wenn sie schlecht ist. Ne? Also Baseline ist das Erste, das Zweite war die Value Shape, dritte Value Ratio und das Vierte die Zielerreichung.
Das Coole ist ja, ihr habt auch noch eine große europäische Consumer Benchmark Studie und da habt ihr diese Perspektiven auch mal getestet. Und das heißt, wir können das jetzt auch nochmal plastischer machen, indem wir die Beispiele aus dieser Studie nehmen, um nochmal zu erläutern, was denn da eigentlich so bei rumkommen kann. Ich würde jetzt anfangen, weil du ja am Anfang gesagt hast, letztendlich geht es darum, dass ein Kunde ein Ziel erreicht. Fangen wir doch einfach hinten an. Also mit der Zielerreichung. Denn darum geht es ja letztendlich. Wenn ich das Ziel nicht erreiche, dann ist die Baseline auch schon wurscht. Wie habt ihr die Zielerreichung in eurer Consumer Study gemessen und was ist euch da ganz besonders aufgefallen?
Ja, wir haben das versucht, von den Kunden herzumessen und sie entscheiden lassen, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Ne? Und das auch, muss ich ehrlich sagen, das hat natürlich einen kleinen Nachteil. Und zwar, dass nicht alle Kunden vielleicht wirklich über das langfristige Ziel nachdenken, was sie eigentlich hatten. Das ist ja, wenn man über das Thema Zielerreichung nachdenkt im Journey-Bereich, ist ja eigentlich die große Botschaft. Die große Botschaft. Bitte denkt nicht nur an das unmittelbare Ziel. Denk an das längerfristige Ziel. Ich möchte keine Hypothek, ich möchte ein Haus kaufen. Ich möchte keine Sportschuhe kaufen, ich möchte gerne fitter werden, was auch immer das ist. Und da haben wir aber einfach Kunden gefragt, ob sie ihr Ziel erreicht haben oder ob sie noch dabei sind und haben gefunden, dass diese Zielerreichung einen recht großen Einfluss hatte darauf, wie sich Kunden nach der Journey fühlen. Also vielleicht nochmal dazu zum Kontext. Wir haben auch dann Fragen gestellt, wie sie sich jetzt wie sie sich selber fühlen, was sie über die Marke denken oder die Firma denken, ist es besser oder schlechter geworden, wie loyal sie sein wollen. Und da haben wir gemerkt, die Zielerreichung ist sehr wichtig, aber eben, wir reden so 30%.
Okay.
Insgesamt. Nicht 90%. Was wieder für uns interessant war, weil wir ja eine Hypothese hatten, dass Zielerreichung nicht alles ist. Das heißt, Zielerreichung, vielleicht kann man es doch als Hygienefaktor bezeichnen in gewisser Hinsicht, aber es macht eben nicht alles aus. Vielleicht noch zu dem Thema, was du vorhin gesagt hast, wenn das Ziel nicht erreicht wird, ist die Baseline auch schon futsch. Können wir also eigentlich so in den Daten nicht finden, sondern wenn das Ziel nicht erreicht wird, heißt das einfach, dass man als Unternehmen quasi was von dem dass man was verliert von dem Kundenwohlwollen. Wenn das Kundenwohlwollen aber sehr, sehr groß ist, wenn das ein Unternehmen ist, was ich ganz toll finde, dann kann ich auch ein, zweimal vielleicht mein Ziel nicht erreichen. Besonders wenn dann vielleicht noch klar wird, das war nicht das Unternehmen nur, was da schuld war, da waren noch andere Faktoren. Ich meine, Kunden sind ja auch nicht schwarz-weiß. Die wissen ja auch, dass nicht das Unternehmen nur was dafür kann, ob sie ihr Ziel erreichen. Und deswegen ist das also so ein Wohlwollenskonto, das man hat und das dann mit der Zeit leerer wird.
Was habt ihr konkret untersucht? Ihr habt untersucht Banken, das weiß ich. Und habt ihr, wenn wir bei denen jetzt mal bleiben, bei Banken habt ihr welche Journey untersucht?
Eine ganze Reihe von Journeys. Wir haben Journeys untersucht im Bereich Neuprodukte, also neues Bankkonto oder eine Kreditkarte. Wir haben geschaut nach so Problemlösungen. Also zum Beispiel hatte ich immer so ein Fraud-Case, das deutsche Wort.
Betrug.
Dankeschön, kurz Einwurf. Sowas. Und wir haben auch das Thema Account Management, also einfach diese Tätigkeiten, die man immer mal wieder macht, um zum Beispiel Geld zu überweisen oder irgendwas zu regeln in seinem Kundenkonto.
Jetzt sind ja diese Journeys sachlich begründet, genau gleich, egal bei welcher Bank ich eigentlich bin. Trotzdem gab es sehr, sehr unterschiedliche emotionale Reaktionen bei den Kunden über die untersuchten Banken hinweg. Wie habt ihr das erklärt? Ist eigentlich derselbe Job to be done und trotzdem wird er anders erlebt?
Ja, das ist ja das, ne, das ist genau das Problem. Dafür reden wir ja eigentlich schon seit 25 Jahren in Customer Experience, dass am Ende die Emotionen, die der Kunde hat, sehr, sehr wichtig sind und sich auch sehr unterscheiden und die Emotionen eben nicht nur daher kommen, ob der Kunde irgendwas erreichen konnte, ne, sondern auch von anderen Faktoren. Und wir haben da so in dem Thema Treiber gefunden, dass es bestimmte Dinge gibt, wie zum Beispiel, es geht schnell, lustigerweise, die einen riesen Einfluss auf Emotionen gehabt haben. Und wir haben eine ganze Reihe von Treibern getestet. Und was wir auch gefunden haben, ist, dass die Treiber sich unterscheiden zwischen den Industrien. Wir sind jetzt auf Banken fokussiert und ich will es auch dabei ein bisschen bleiben, weil da haben wir jetzt die meisten Detailanalysen gemacht. Aber man sieht also zwischen den Ländern, die wir hatten, das waren England und Frankreich, und das war auch zwischen Industrien einen größeren Unterschied. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass auch wenn es um die Treiber geht, halt sehr viel im Thema so Prozess war. Also eine der wichtigsten Treiber für die Banken war, dass Bankkunden war, dass es schnell ist. Und direkt danach kam sowas wie, ich weiß, was in jedem Schritt passiert. Ich weiß immer, was als nächstes passieren wird. Das heißt, Leute brauchen sehr, sehr stark dieses Selbstverständnis, dass sie quasi das unter Kontrolle haben, ne? Und Sachen, die dann, so Treiber, die dann nachkamen, war, dass man Hilfe bekommen kann. Wenn man Hilfe braucht, bekommt man Hilfe. Und das ist natürlich auch jetzt interessant, dadurch, dass ja viele Unternehmen so versuchen auf so Contact Deflection, ne, mach doch mal lieber das Selbstservice und so, ist halt so ein Treiber, ich habe an jedem Punkt Hilfe bekommen, ganz wichtig. Das kann eben noch nicht immer alles nur abgebildet werden durch Technologie. Also das waren jetzt so mal ein paar Eindrücke. Es gab auch so zum Thema Mitarbeiter natürlich was, dass die Mitarbeiter alle Fragen beantworten konnten, wenn wir welche hatten, und dass man auch Kommunikation bekommt, proaktiv. Und das waren alles Treiber, in denen sich diese Banken untereinander sehr unterschieden haben, wie gut sie wahrgenommen wurden, was dann trotz Zielerreichung erklärt, dass die generellen Emotionen der Kunden verschieden waren, je nach Bank.
Du hast jetzt über Selbstservice gesprochen, du hast über die Mitarbeiter gesprochen. Welche Rolle spielen diese Kanäle denn für die erfolgreiche Zielerreichung bei den bei euch untersuchten Fällen? Weil der Trend geht ja hin, ein bisschen weg von den Personen, solange es einfach ist, hin zur Technologie. Und nur, wenn es wirklich schwierig wird, dann die Unterstützung durch den Menschen.
Also wir haben auch gemerkt, dass wir in den verschiedenen Kanälen unterschiedliche Ergebnisse hatten. Und also was wir ja auch bei unserer Forrester macht, ja diese CX-Index-Studie, wo wir sehr, sehr stark sehen, dass die digitalen Kanäle es einfach schwerer haben, so positive Emotionen hervorzurufen. Und die physischen Kanäle, in der Interaktion mit Menschen, Entschuldigung, haben einen Vorteil. Also zum Beispiel, wenn man mal guckt, wie viele Leute haben denn positive Emotionen, nachdem sie jetzt mit dem Menschen gesprochen haben. Ob das persönlich ist übrigens oder im Videochat oder so, ist egal. Also Mensch versus Webseite zum Beispiel. Da haben die Menschen irgendwie so 1,2, der Anteil der positiven Emotionen ist 1,2 mal das von dem, was jetzt die Webseite zum Beispiel macht. Oder Chatbot macht. Also da ist schon noch ein großer, vielleicht ein Emotion Advantage von den Personen. Wir sehen aber, dass dieser Emotion Advantage bei den verschiedenen Banken verschieden groß ist. Das wahrscheinlich daran liegt, dass einfach manche Banken haben so tolle digitale Tools, dass es da nicht zu sehr negativen Emotionen kommt. Aber wenn man so guckt an diese positiven Emotionen, wie zum Beispiel ich fühle mich verstanden, das ist eben was viel durch Menschen noch kommt.
Meine Hypothese ist, das wird sich auch nicht großartig ändern. Aber möglicherweise hast du dann irgendwann mal Bots, wo du nicht mehr unterscheiden kannst, ob das ein Mensch ist oder ob das ein Bot ist. Und ich fühle mich verstanden. Aber das ist Side Note. Die zweite Perspektive, die ihr habt, die nennt ihr Ratio, also das Verhältnis zwischen positivem und negativem Nutzengewinn beziehungsweise Nutzenverlust für den Kunden auf seiner Reise. Das ist jetzt immer noch sehr abstrakt. Was heißt das konkret?
Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Ist da, gibt es mehr Grün oder mehr Rot, wenn man da so eine Wellenlinie zeichnet in die Journey? Und da haben wir vor allen Dingen uns auf diese Treiber-Performance konzentriert. Und was wir gesehen haben, war eigentlich sehr interessant. Das war insgesamt sowieso, dass Kunden insgesamt eigentlich sehr positiv waren. Also ich hatte ja schon gesagt, welche Treiber da wichtig waren vorhin, ne? Hatte ich ein paar erwähnt. Und wenn man jetzt mal überlegt, so ein normaler Treiber wie zum Beispiel die, wenn wir gucken in meine Notizen, was ich gerade finde, das ist was von Banken, allerdings aus Frankreich, ich sag's trotzdem mal, ne? Die hatten eine tolle Performance, ich konnte das richtige Produkt finden. Da waren irgendwie fast 60% positiv, was eigentlich in so, wenn man jetzt in unsere Daten guckt, das ist recht gut, aber es war halt kein wichtiger Treiber. Ne? Stattdessen, wenn man bei sich die Utility anguckt, sorry, das ist mal ein paar andere Industrie mit reinbringen, aber die Daten habe ich jetzt gerade vorliegen, da war das so, dass gesagt, dass ein sehr wichtiger Treiber war, dass die Mitarbeiter nehmen mich ernst, wenn ich mich an die wende.
Also Utility ist ein Energieversorger.
Sorry, ja, Energieversorger, dankeschön. Die, wenn ich mich an jemanden wende, nimmt mich der Mitarbeiter ernst. Ist ja, ne? Kann man auch verstehen, dass es wichtig ist. Und da waren dann zum Beispiel nur 39% der Kunden, die gesagt haben, ja, das war gut. Und das fand ich sehr interessant, dass die Bewertung der Kunden auf diesen Treibern sich doch sehr unterschieden hat. Und dass einige Unternehmen in unwichtigen Treibern gut waren, aber in wichtigen Treibern nicht gut waren. Und da ergibt sich natürlich eine Value Ratio draus, die recht schlecht ist. Auch wenn es insgesamt Kunden eher positiv sind. Also 39% ist immer noch nicht 0%, ne? Aber trotzdem ist es halt im Vergleich recht schlecht.
Und die Ratio bildet dann im Prinzip ab, ob jetzt die Summe der positiven Erlebnisse gewichtet mit deren Relevanz für das Journey-Erlebnis noch ein positives Verhältnis darstellt oder ein positives Ergebnis liefert oder nicht.
Genau. Und das kann man auch übrigens, alle diese Linsen kann man natürlich sehr, sehr, sehr mathematisch betrachten. Man kann aber auch einfach Heuristiken nehmen und sagen, ja, ne, also wir haben ja auf wichtigen Treibern scheinbar ganz gut dazustehen. Das kann man dann natürlich auch gewichten und so weiter. Aber kann jeder sehen, wie er mit seinen Daten, wie er das machen möchte.
Die Treiber selbst, sind die in allen Journeys und über alle Industrien gleich, nur nicht in ihrer Ausprägung, wie sie bewertet werden. Aber die Treiber selber, sind das eigentlich mehr oder weniger immer dieselben Parameter?
Nein, wir haben einiges abgefragt und wenn wir gucken, was dann so als wirklich signifikanten Analyse rauskommt, sind das 13 oder so Treiber von vielleicht irgendwie 25, die wir abgefragt haben. Aber die unterscheiden sich nach Industrie und auch nach Land. Zum Beispiel in Frankreich ist es total, total wichtig, am allerwichtigsten bei Banken, dass die Mitarbeiter Fragen beantworten können. Also da wollen die Leute wollen einfach Antworten haben, ne? Und das ist bei den englischen Bankkunden nicht wichtig. Also ist noch einer der signifikanten Treiber, aber es ist wesentlich weniger wichtig.
Das kann daran liegen, dass die in dem einen Fall die Antworten kriegen, im anderen kriegen sie es ja gar nicht.
Das ist natürlich bei der Treiberanalyse immer die Frage, ne? Ob so gerade Sachen, wo die Performance schlecht ist, werden ja oft zu Treibern. Kann definitiv daran liegen. Aber es gibt auch, wenn man so die Daten anschaut, schon einfach Unterschiede. Das sieht man ja auch in unserer großen CX-Index-Studie. Die Treiber sind einfach verschieden. Wenn man guckt mal bei Banken, bei deutschen Bankkunden geht es ganz stark so um alles ist schnell und so. Aber bei italienischen Bankkunden geht es um, da ist ein Mitarbeiter, den ich fragen kann, wenn ich ein Problem habe. Das ist wirklich, wirklich auch kulturell doch noch unterschiedlich.
Also, wir haben jetzt von hinten kommend schon mal geklärt, bin ich da angekommen, wo ich ankommen wollte, im richtigen emotionalen Zustand? Habe ich unterwegs ein gutes Verhältnis an positiven oder negativen Erfahrungen gehabt? Und jetzt kommt die dritte Perspektive, die heißt Shape. Und was bedeutet das?
Genau, das ist das, was das ist ein bisschen die Daniel Kahneman-Perspektive, ne? Peak End Rule. Wir wissen ja aus der Forschung, dass quasi, ich würde sagen, Faustformel, Ende gut, alles gut, ne? Ist ein bisschen sehr, sehr vereinfacht, aber das ist ja die Idee da. Und wir haben drei Sachen gemessen. Wir haben gemessen, ob Kunden das Gefühl hatten, hey, das war super am Ende. Wir haben einfach gefragt, did this end on a high note? Wir haben gefragt, ob es auch positive Überraschungen gab. Wir haben gefragt, ob es negative Überraschungen gab. Denn Überraschungen sind ja so eine Sache, ne? Die meisten Leute mögen eigentlich gar keine Überraschungen, auch keine Überraschungspartys und Überraschungen sind immer ein Problem. Aber positive Überraschungen sind in dem Fall natürlich ein gutes Problem. Und haben also diese drei Sachen gemessen, um eine kleine Idee zu haben, wo jetzt quasi diese Value, wir nennen die Value Peaks und Value Valleys sind, also wo es hoch oder runter geht.
Kannst du da vielleicht nochmal Beispiele geben, wie so ein Peak in einer Bank-Journey ausschauen können? Was waren typische Peaks bei einer Bank-Journey? Ich kann mir jetzt wenig Peaks bei der Ausstellung eines Überweisungsträgers vorstellen. Online sowieso nicht, aber ich meine auch, wenn ich ihn persönlich abgebe, ist eher negativ, weil ich ja erstmal zahlen muss dafür.
Und es ist übrigens auch eine interessante Frage, dass du das fragst. Wenn man erstmal vielleicht mal ganz kurz einen Schritt zurück, wenn man mal guckt, gibt es negative Überraschungen, gibt es positive Überraschungen? Da haben viel, viel weniger Kunden gesagt, es gibt negative Überraschungen. Das ist eigentlich eine tolle, tolle Sache. Also es ist ja auch wichtig, dass man eben nicht negativ überrascht ist. So so 10 bis 20% der Kunden haben gesagt, es gibt negative Überraschungen, je nach Bank, Industrie und so weiter. Ne? Und sorry, je nach Land und Industrie. Positive Überraschungen waren mehr, das war so um die 30% rum. Und dann waren aber einige Banken, die richtig raushingen. Zum Beispiel in England gibt es die Starling Bank. Das ist ein ganz interessanter Challenger Bank. Da haben halt 44% gesagt, es gab eine positive Überraschung. Und der Durchschnitt von Banken war so ein Drittel, also 33%. Das heißt, da gibt's was. Und wir haben jetzt leider von den Kunden natürlich nicht erfahren können, wie sie da positiv überrascht worden sind. Wir wissen aber, dass es da um Dinge geht, wie zum Beispiel bei dem Thema, ich gehe mal zum sowas wie Hypothek, ne, dass man plötzlich eine Nachricht bekommt, dass es schneller geht oder dass sich jemand mit einem persönlich auseinandersetzt. Das ist ja die AIB zum Beispiel, wo man so eine, wenn man quasi bei einer Hypothek machen will, plötzlich ist da so eine ganze Checkliste, hier das sind die Schritte, so wird das Ganze funktionieren. Und das ist ja schon eine positive Überraschung, dass man von am Anfang an weiß, wie das gehen wird. Also es gibt verschiedene positive Überraschung, das muss nicht immer der Blumenstrauß sein. Manchmal kann es einfach auch sein, dass man, weil gerade bei Kundenreisen, die mit sehr viel vielleicht Unsicherheit beginnen, dass man einfach ein bisschen Sicherheit bringt. Und das ist auch schon eine positive Überraschung, weil nämlich das gar nicht so normal ist im Markt. Positive Überraschungen sind ja eigentlich so ein Ausdruck davon, dass man irgendwas macht, was differenziert ist, ne, was noch nicht erwartet wird.
Überraschung hängt natürlich sehr stark davon ab, was ich mir eigentlich erwartet habe. Und damit sind wir bei der letzten Perspektive, nämlich der, die ganz am Anfang steht, der sogenannten Baseline. Also das ist im Prinzip der emotionale Zustand des Kunden zu Beginn seiner Reise. Also bei der Challenger Bank sage ich, jetzt schauen wir mal, was die können. Habe ich vielleicht relativ wenige Erwartungen. Und bei einer sehr etablierten Bank, wo ich seit 20 Jahren Kunden bin, sage ich, da kann mich nichts mehr überraschen. Das wird so wahrscheinlich wieder laufen. Da habe ich auch dieses Unsicherheitsproblem gar nicht so richtig. Wo waren denn große Unterschiede in der Baseline, wenn ihr jetzt die unterschiedlichen Customer Journey Arten euch angeschaut habt? Oder gab es große Unterschiede nur bei bestimmten Anlässen, bei bestimmten Produkten?
Also man kann klar sagen, dass insgesamt Kunden recht positiv sind. Wenn man sich mal so diese drei großen quasi Journey-Arten anschaut, ne, bei neues Produkt sind über 80% haben am Anfang gesagt, ja, ich fühle mich positiv. Und das sind so Leute, die positive Emotionen genannt haben. Ne? Bei Managing Your Account, also quasi wenn man sein Bankkonto einfach benutzt, oder ne, ist es sogar 90% positiv. Wenn man ein Problem hatte, sind es nur 60%. Aber immer noch. Also selbst bei einer Problemlösungsjourney sind noch 60%, die eigentlich positiv sind. Das wieder, würde ich sagen, gute Nachrichten. Das sehen wir sowieso insgesamt, dass eigentlich Kunden doch recht positiv sind. Wo wir den wirklichen Unterschied gesehen haben, ist dann innerhalb dieser einzelnen Sachen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal diese neue Produktjourney nimmt und man vergleicht zum Beispiel, ich öffne ein Bankkonto, das sind 87%, die sich vorher positiv fühlen. Aber wenn es um einen Kredit geht, fühlen sich nur 60% vorher positiv. Also quasi diese neue Produktjourney Kredit ist eigentlich von der Emotion, mit der man reingeht, fast wie eine Problemlösungsjourney. Vom Gefühl her, weil einfach wir wissen, dass es eben mit sehr, sehr viel Unsicherheit behaftet ist, das Thema Kredit und ein bisschen wie ein Auto kaufen, ne? Unsicherheit, oh, wird das alles funktionieren? Und deswegen, das fand ich ja sehr interessant, dass es da zwischen den Journeys doch sehr große Unterschiede gibt. Und wenn man jetzt mal guckt, ne, die schlechteste Journey, wo also die meisten negative Emotionen am Anfang waren, ist tatsächlich, wenn man eben irgendwie einen Betrug hatte. Eine Kreditkarte wurde komisch verwendet oder eine andere Art von Betrug.
Jetzt kann man im Prinzip sagen, eigentlich ist es ja eine Steilvorlage für ein Unternehmen, gerade in diesen etwas mit Unsicherheit behafteten Journeys, dann volle Kanne zu punkten. Und wahrscheinlich gelingt es der einen Bank auch besser als der anderen Bank. Auch in euren Studien gab es ja Unterschiede. Wenn ihr euch jetzt mal anschaut, was haben denn diejenigen, die da das sehr gut gemacht haben, anders gemacht als die bei so einer eher schwierigeren, also mit negativen Emotionen oder mit mehr, weniger positiven Emotionen gestarteten Reise, die gehandelt haben?
Also es gibt so einige Sachen, wir haben da auch quasi den ganzen Report sogar noch darüber, über Banken und was sie tun, dass diese Emotionen gut sind. Was mir da als Beispiel ganz besonders im Hinterkopf noch ist, ist eine Bank, die ich total toll finde, die auch vielleicht auch nicht so viele kennen. Das ist die Millennium Bank in Polen. Die haben vor 2 Jahren waren die schon mal nominiert für den Forrester Award, Customer Obsession Award, aber die sind unheimlich toll da drin, Kunden an die Hand zu nehmen. Die haben schon seit irgendwie 5, 6, 7, 8, 9 Jahren ein Programm, das nennt sich so Plain Language. Da geht es wirklich darum, auf einfache Art Kunden zu erklären, was als nächstes passieren wird. Und das ist ein Riesentreiber natürlich für den Emotionsgewinn. Also mal ein Beispiel, ne?
Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass dann eine Marke tatsächlich auch sich immer stärker darin ausprägt, dass man eben einfache Lösungen hat, verständliche Lösungen, dass man die Kunden an die Hand nimmt. Also insofern ist natürlich so eine Baseline wahrscheinlich schon auch in starkem Maß davon bestimmt, mit welcher Markenvorstellung ich da reingehe. Und das wiederum ist bestimmt, wie gut ich das, was ich sowieso dann an den Touchpoints leiste, auch kommuniziere und nach außen trage.
Ja, auf jeden Fall. Also die Marke spielt eine Riesenrolle. Meine vorherigen Erfahrungen insgesamt als Kunde natürlich, aber auch die Journey an sich, ne? Und es muss ich natürlich auch sagen, es gibt einfach auch verschiedene Typen von Leuten, ne? Manche sind immer cool as a cucumber, ne? Andere nicht. Aber ich denke, da ist auch gerade so ein das Verständnis, das wir noch bekommen müssen, dass eine Journey nicht isoliert zu betrachten ist, sondern alle anderen Journeys, durch die ein Kunde schon gegangen ist mit uns, haben eben jetzt entweder auf das Wohlwollen-Konto eingezahlt oder nicht. Das dann, also die Marke, ne, wie du das so schön sagst, ich finde Wohlwollen-Konto irgendwie so schön als Bild im Kopf und das zusammen mit der Person, um die es geht und das zusammen mit dem Anlass, der diese neue Journey hat, beeinflusst halt diese Emotionen. Aber was wir auch gesehen haben, ist, das klingt jetzt alles recht kompliziert. Ne? Wir haben einfach, wenn man sich das mal so überlegt, was ist jetzt eigentlich die Baseline? Muss ich jetzt bei jedem Kunden das irgendwie messen? Und wie finde ich denn das raus? Oh Gott, Maxi, das ist ja 1000 Faktoren, oh, zu viel. Wir haben einfach bei Forrester so eine leichte Vereinfachung, wo man sagt, was ist denn eigentlich die Komplexität einer Journey? Wird es als komplex empfunden, was vor mir liegt, ne? Eben, ne? Kredit, viel komplexer als Milch kaufen. Und wie ist es denn so für mich als Intensität in meinem Leben? Und da ist halt die Hypothek auch sowohl komplex als auch sehr, sehr intensiv irgendwie für mich, sehr wichtig von den Emotionen her. Und Milch kaufen ist halt nicht komplex und auch wahrscheinlich nicht sehr emotional intensiv. Und so kann man auch versuchen, einfach die verschiedenen Journeys, die man hat, so mal ein bisschen in so ein Raster zu bringen, sodass man ungefähr eine Vorstellung hat, was denn so ein Durchschnittskunde an wahrscheinlich mitbringt in die Journey. Denn dann kann man ja schon mal anfangen zu sagen, okay, das sind Journeys, for example, da weiß ich, dass Leute einfach mit mulmigen Gefühlen reingehen. Da muss ich also recht schnell das gestalten, dass sich das ändert, aber auch messen, ob ich von dem mulmigen Gefühl wegkomme. Ne? Während bei der anderen Journey, da gehen die nicht mehr im mulmigen Gefühl rein, da muss ich wahrscheinlich mich nicht so darauf konzentrieren, was jetzt da ganz am Anfang passiert.
Ihr seid bekannt dafür, dass ihr sehr praktisch und sehr pragmatisch seid. Dann werden wir jetzt nochmal ganz praktischer. Jetzt arbeiten wir uns an eurem Konzept in der Praxis ab. Ich kann ja nicht alle meine Journeys messen und ich kann auch nicht alle Indikatoren messen. Das wird einfach von der Menge her nicht funktionieren. Du hast jetzt gerade beschrieben, das sind die Journeys, wo ich auf jeden Fall mal hinschauen sollte. Wenn ich hinschaue, bei welchen Indikatoren sollte ich zuerst immer mal hinschauen, um mich zu orientieren? Ist es die Baseline? Ist es die Zielerreichung? Ist es die Ratio?
2 Antworten, ne? Müssen wir uns noch überlegen. Wir sind auch noch ein bisschen dabei, das ganz, ganz genau rauszufinden und zu überlegen, was am besten ist. Die erste Antwort ist, man kann sich schon mal angucken, wo wird das Ziel nicht erreicht. Und zwar auch aus dem Grund, weil ja, wenn der Kunde sein Ziel nicht erreicht, oft auch das Unternehmen sein Ziel nicht erreicht für die Journey. Das heißt, da ist auch ein ganz konkreter Einfluss auf Geschäftsgrößen. Wenn der Kunde die Hypothek nicht abschließen kann, hat das Unternehmen auch keinen neuen Kunden für die Hypothek. Wenn der Kunde sein Bankkonto nicht öffnen kann und so weiter. Das heißt, deswegen ist die Zielerreichung vielleicht aus Kundenperspektive, aus der emotionalen Perspektive nicht das A und O, Aber das ist halt der Teil, der auch wichtig ist. Aber wenn man sich jetzt die Zielerreichung anschaut und dann immer noch viele Journeys übrig sind, dann muss ich überlegen, was guckt man als nächstes? Und da empfehlen wir eigentlich als nächstes, sich so ein bisschen dieses Verhältnis von schlechten zu guten Punkten anzugucken. Und zwar besonders, ob es irgendwie sehr, 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 sehr starke Probleme gibt, die halt einfach sehr, sehr reinhauen. Also quasi sehr viel Rot oder sehr viel Grün an einer Stelle. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, nichts, was die Zuhörer überraschen wird. Wir gucken nach Pain Points, aber wir gucken eben auch vielleicht nach Sachen, die wir weiterhin so machen wollen, ne? Guten Dingen. Also die Zielerreichung, dann die Pain Points. Aber auch wieder da. Und bitte jetzt nicht sagen, hey, wir haben eine Journey, da gibt es ganz viel Friktion und da ist dann der NPS geringer oder so am Ende. Das interessiert keinen Menschen. Also es interessiert natürlich schon, aber nicht, sondern hier ist eine Journey und da haben wir ein Problem. Und wisst ihr, dass unsere Mitarbeiter da auch total viel Zeit verbringen? Zum Beispiel ist wieder das Thema Kredit oder Hypothek, wenn halt die Kunden ihre Dokumente einreichen, die sie einreichen müssen, ne? So Gehaltsnachweis und so ein Zeug. Und da ist aber was vergessen, müssen die Kunden nochmal einen extra Schritt machen. Und da könnte man sagen, ach, die Kunden müssen nochmal einen extra Schritt machen, noch ein Dokument einreichen. Das ist ja also wirklich, also diese Friktion, schrecklich, interessiert aber keinen. Wenn man aber gleichzeitig sagt, ja, unser Underwriting-Team ist komplett, also die, ne, die Kreditvergabe und so, die sind komplett unter Wasser und müssen dann alles das nochmal neu sich angucken, dann ist es ja was ganz anderes. Das heißt eigentlich, was ich vielleicht sogar als Botschaft rüberbringen möchte, ist, sich diese vier Linsen anzuschauen. Angefangen mit der Zielerreichung und mit dieser Ratio, aber sowohl für Kunden als auch fürs Unternehmen.
Und die Baseline, mein Gefühl ist, dass die Baseline ist jetzt sowas, wenn ich ein gutes Gefühl habe, mit welcher Baseline der Durchschnitt meiner Kunden in so solche Journeys startet, dann muss ich das nicht kontinuierlich tracken, sondern ich habe einmal so einen Referenzwert, wo ich dann meine Journeys danach zunächst mal auch einordnen kann.
Genau, 100%. Die Baseline ist vor allen Dingen dafür interessant, für das Gestalten der Journey und dafür, ob man am Anfang der Journey Metriken einsetzen muss, um zu verstehen, ob man von der Baseline runtergekommen ist oder von ihr hochgekommen ist, je nachdem. Ne? Also das ist eigentlich das Recht, das ist das, wo wir vor allen Dingen gucken mit der Baseline. Und natürlich kann man die Baseline auch dazu benutzen, um die Kunden, ob die Journey sich verbessert hat. Man kennt das ja aus Gesprächen. Wenn das Gespräch schlecht anfängt, aber gut endet, dann ist es trotzdem okay. Ich habe ja vorhin gesagt, ein Ende gut, alles gut. Und wenn es eine positive Entwicklung gibt, dann ist das sicher sehr hilfreich. Das heißt, wenn man eine Vorstellung hat, wo die Baseline ist, muss man die trotzdem nicht die ganze Zeit messen? Man kann ja am Ende messen, wie die Kunden sich fühlen und dann sehen, aha, es ist positiv, obwohl sie wahrscheinlich negativ reingegangen sind.
Wir haben jetzt viel über Messen gesprochen. Und wir beide sind eigentlich große Vertreter dafür, dass man sich auch zu Tode analysieren kann und dass man um Himmels Willen aufpassen muss, wenn man aufhört zu analysieren. Man braucht zwar Grundlagen, aber man muss dann auch sehr schnell eigentlich ins Tun kommen und vor allem in die konkrete Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen. Was gibt es für einen Trick, damit du als CX-Manager dich da immer wieder praktisch zur Ordnung rufst und dich selber diszipliniert, dass du dich nicht zu Tode analysierst? Wie gehst du damit um?
Also ich selber bin ein zu Tode Analysierer. Ich leide da auch ganz, ganz stark unter dem, dem selber meiner eigenen Arbeit. Aber wenn ich jetzt mit Kunden zusammenarbeite, dann habe ich irgendwie eine ganz lustige kleine Sache. Wenn du plötzlich merkst, dass der nächste Schritt irgendwie eine vierwöchige Analyse ist oder irgendwie fühlt sich mega kompliziert an, dann machst du es wahrscheinlich zu kompliziert. Dann ruf mich an und ich bin dein Simplicity Buddy und ich versuche dann dir zu helfen, wie du es einfacher machen kannst. Denn zum Beispiel kann man ja eine Journey, es ist so das Thema, man kann ja sagen, ich möchte gerne die verbessern. Ich kann die ganz, ganz im Detail mappen für alle Kundentypen und so weiter, um dann die Painpoints rauszufinden. Wahrscheinlich sind diese Painpoints aber auch schon vorher irgendwie ein bisschen klar. Ne? Also dieses immer wieder sich zurückzunehmen, nicht zu sehr in das Detail zu gehen, Ding ist komisch, aber nicht zu sehr ins Detail zu gehen, ist wichtig, aber man muss trotzdem die Zeit sich nehmen und diese Metriken gut gestalten, also nicht einfach irgendwelche Metriken nehmen. Zum Beispiel, nur weil jetzt jeder NPS misst, heißt das nicht, dass man für die Journeys auch immer NPS messen muss. Sondern wenn das Ziel der Journey ist, dass der Kunde ein Konto eröffnet und sich gut fühlt, dass er bei dir als Bank ist, das war confident, das war eine gute Entscheidung, dann kann man eben versuchen, auch das zu messen. Und das ist sowas, wo ich noch sagen möchte, also quasi die Zeit, die man darin investiert, Metriken sinnvoll und auch so spezifisch zu definieren, ist keine verlorene Zeit. Aber alles im Detail immer versuchen zu beschreiben und zu machen, das ist wahrscheinlich, geht dann zu weit.
Ich fand dieses Konzept großartig, weil es auch ganz an vielen Stellen einem nochmal neue Ideen gibt darüber, wie man eigentlich draufschauen kann. Und man kann eben auch nicht nur mit einer Perspektive draufschauen. Das ist ganz entscheidend. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch versucht darzustellen.
Wer es jetzt bis jetzt geschafft hat, hier kommt die eigentliche Formel, wie man Journeys misst. Und das ist, dass man für die Journey bestimmt ganz spezifisch, was ist der Erfolg fürs Unternehmen und für den Kunden von der Journey? Für den Kunden zum Beispiel, ich habe ein Konto eröffnet und kann das jetzt benutzen. Und zwar einfach für das Unternehmen, hoch, der Kunde hat ein Konto eröffnet, benutzt das jetzt und hat nicht 1000 Mal angerufen und es hat total viel gekostet. Super, also cheap sale, ne? Die Akquisekosten. Das ist der Erfolg. Den muss man dann durch gute Metriken messbar machen. Klare Metriken, die spezifisch das messen. Und dann kann man sich überlegen, wo in der Journey wird denn der Erfolg wahrscheinlich am meisten beeinflusst? Zum Beispiel, wenn ich schon weiß, dass Kunden sich am Anfang nicht genau entscheiden können, welches Kontoprodukt zum Beispiel nehmen sollen, dann rufen sie mich an, ach, kostet schon wieder was. Dann weiß man also genau, es gibt so diese neuralgischen Punkte in der Journey, die am Ende die Erfolgsfaktoren auf einwirken. Und dafür macht man dann Signalmetrik und dann hat man Erfolgsmetriken, Signalmetriken und so misst man jede Journey. Die Linsenbetrachtung fließt da ein, aber im Endeffekt bleibt es bei Signal- und Erfolgsmetriken für die Journeys.
Ein wunderbares Schlusswort. Liebe Maxi, ganz herzlichen Dank. Und ich werde dich weiter als mein Vereinfachungsbuddy nutzen. Die dir auch gerne zur Verfügung. Danke, Maxi. Ciao.
Dankeschön.
Das war Maxi Schmidt, VP und Principal Analyst bei Forrester, zur optimalen Analyse der Customer Journey. Wenn dir die Sendung gefallen hat, leite den Link dazu doch an jemanden weiter, der sich ebenfalls für dieses Thema interessiert. Und damit sind wir am Ende angelangt. Falls du es noch nicht getan hast, lass doch ein Like auf Spotify oder Apple Podcast da. Das erleichtert auch neuen Hörern die Orientierung im Podcast-Dschungel. Und sei auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns mit den großen Themen Management, Technologie und Insights rund um das CX-Management beschäftigen. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.